So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir fangen pünktlich an, wie immer. Sie machen uns eine große Freude, dass Sie so zahlreich gekommen sind, selbst an diesem ersten Sommertag in Linz. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Das Projekt Kepler Salon beginnt sich rumzusprechen und das ist gut so. Wenn es Ihnen, die Sie jetzt stehen müssen, zu umständlich wird, in dem Barbereich da drüben wird es zumindest per Ton übertragen, dann sehen Sie uns zwar nicht, aber Sie hören uns und Sie können zwischendurch vielleicht auch Ihren Durst stillen. Tut mir leid, dass wir nicht mehr Platz haben, aber das Haus ist so und der Genius Loci, sprich das Haus von Johannes Kepler, verträgt keine Erweiterung ins Unendliche und deswegen müssen wir mit dieser Situation leben, aber es ist besser als andersrum, wenn ich gefragt würde, warum läuft der Kepler-Salon so schlecht, dann wäre ich eine Antwort ungerne geben, dass er so gut läuft, beantworte ich dann gerne, wenn ich gefragt werde. Mein Name ist Ulrich Fuchs, ich bin heute Abend der Gastgeber für diese Runde, bin auch der stellvertretende Intendant von Linz 09 und ich will Ihnen vielleicht auch noch sagen, dass wir, das ist eine ganz neue Entwicklung, einen Freundeskreis Kepler-Salon gegründet haben, beziehungsweise nicht wir haben das getan, sondern die Initiative ist von Ihnen, vom Publikum ausgegangen. Zwei Damen sind uns herangetreten und haben gesagt, das läuft so gut und das soll auch weiterlaufen nach 2009, nach Linz 09 und wir gründen jetzt einen Freundeskreis Kepler Salon, der als Anwalt des Publikums dann das auch als Idee entfalten wird. Schauen Sie auch da auf unsere Webseite und demnächst bekommen Sie Informationen, wenn man in dem Freundeskreis ist, bekommt man besondere Informationen, man bekennt sich auch sozusagen per Namen, wenn man will, dazu, dass man diese Idee unterstützt und für das Jahr hinaus eben auch beibehalten möchte in Linz. So, nun zu heute Abend. Ich habe hoffentlich auf meiner Checkliste nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, sage ich es am Ende der Veranstaltung nochmal ein herzliches Willkommen. Heute Abend sprechen wir über ein Thema, das offensichtlich ein großes öffentliches Interesse hat. Das sieht man an den zahlreichen Besuchern und ich glaube, das liegt auch nahe. Wie werden ältere Menschen morgen leben? Das ist etwas, was nebenbei gesagt auch mich persönlich bereits beschäftigt. Ich bin 58 Jahre alt. Ich glaube, heute Abend können wir unser Alter durchaus alle bekennen. Und heute Nachmittag habe ich im Internet gelesen bei www.tagesschau, dass in der Bundesrepublik zumindest, und das hat mich dann doch auch etwas erstaunt, nur noch 29% der Menschen, die älter sind als 58, im Berufsleben stehen und nur noch 39% derer zwischen 55 und 65 stehen im Berufsleben. Das heißt, ich gehöre bereits in der Bundesrepublik zumindest zu einer kleinen radikalen Minderheit, die es sich traut, obwohl ich schon 58 bin, noch zu arbeiten. Wenn man da weiter in die Minderheit gedrängt wird, muss man sich dann tatsächlich überlegen, wie geht denn das im Alter weiter. Und da haben wir heute Abend sehr interessante Gäste, bei denen ich mich bedanke, dass sie gekommen sind zu uns. Und ich darf sie ganz kurz vorstellen und dann geht's auch gleich los. Zu meiner Rechten, ganz Rechten, sitzt Herr Markus Lehner von der Fachhochschule Oberösterreich. Herr Lehner ist ein Experte in diesem Thema, was Wohnen im Alter anbetrifft, was die Bedürfnisse und die Perspektiven von älteren Menschen anbetrifft. Er forscht und arbeitet darüber. Eigentlich hat er Volkswirtschaftslehre an der Kepler-Universität studiert, hat ein Theologiestudium an der KTU abgeschlossen und hat dann eben auch als Leiter der Abteilung Caritaswissenschaft und als Direktor dieses Instituts in Linz gearbeitet. Und heute sind Sie Leiter des Studiengangs Sozialmanagement am Campus Linz der Fachhochschule Oberösterreich und Sie sind zuständig für die Studiengänge Sozial- und Verwaltungsmanagement und haben einschlägig auf diesem Gebiet eben auch der, kann man das so sagen, Altersforschung,
ja,
gearbeitet. Zu meiner Rechten sitzt Herr Franz Eckmeier. Herr Eckmeier ist, das darf ich auch sagen, Jahrgang 1925 und wohnt in Linz in einer Wohnung, die wir im Gespräch noch genauer charakterisieren werden. Er wird von seinen Eindrücken, von seiner Situation aus dieser Wohnung, wo er mit seiner Lebensgefährtin seit kurzem lebt, berichten. Diese Wohnsituation gehört zu einem Projekt der Stadt Linz. Dieses Projekt heißt Smart Home. Ich hatte die Freude, noch bevor Herr Eckmeier seine Wohnung bezogen hat, zusammen mit Frau Heidrich-Schmidt, die vom Ressort Soziales des Magistrats Linz hier ist, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, mir das mal anzuschauen in der Rudolfstraße. Das war sehr interessant. Und wir beide werden im Gespräch Ihnen das Wohnen dort etwas vorstellen. Herr Eckmeier wohnt da seit wenigen Monaten, kann man sagen, und hat sicherlich schon erste Erfahrungen gemacht. Und zu meiner Linken sitzt Herr Paul Brandl, der wird als Dritter in der Runde dann sprechen. Und Herr Brandl ist ebenfalls an der Fachhochschule Oberösterreich tätig, einschlägig auch die beiden Herren forschen und arbeiten zusammen in diesem Gebiet. Und Sie sind Jahrgang 54, da verrate ich das auch. Und Sie haben in Linz eben auch Wirtschaftspädagogik studiert und zu Ihren beruflichen Stationen gehörten unter anderem Ihre Tätigkeit als Universitätsassistent an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Dann haben Sie im Bereich der Erwachsenenbildung gearbeitet, beim Magistrat der Stadt Linz, aber auch bei der Fürst Alpine. Also von daher jemand, der den privaten Sektor ebenso kennt wie den öffentlichen Sektor. Und nun sind Sie seit 2004 Professor für Personal und Organisation an der Fachhochschule Oberösterreich und sind dort eben auch speziell für das Forschungsgebiet Leben im Alter ein Experte. Wir hoffen, dass wir Ihnen jetzt spannende Eindrücke geben können von diesen Fragen, die letztlich uns alle angehen, mit mehr oder weniger Vorsprung auf der Lebenskurve. Hier sind sicherlich auch eine Reihe von Leuten, ich sehe auch einige, für die das noch eine ferne Fragestellung ist, für andere ist es eine nähere Fragestellung. Aber es ist gut, eben einen Blick in die Zukunft zu werfen. Manchmal wirft man ja zu viele Blicke in die Vergangenheit, jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. Herr Lehner, darf ich Sie bitten, mit dem ersten Teil zu beginnen?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie werden ältere Menschen morgen leben? Wir sehen natürlich keine Hellseher. Zu Beginn, wissenschaftlich kann man gewisse Trends sich anschauen, Trends berechnen auf Basis vergangener Trends und dessen, was es im Moment gibt. Wie leben ältere Menschen eigentlich heute? Ich denke, jeder von Ihnen hat die Erfahrungen aus der eigenen Familie, aus der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis, welche Wohnformen es gibt, welche Probleme hier auftauchen, wenn sich plötzlich herausstellt, ein enger Angehöriger wird betreuungs- und pflegebedürftig. Wie wird das in Zukunft sein? Es ist ja, unser Gastgeber hat schon angedeutet, keine theoretische Frage, sondern eine Frage, die sehr persönlich ist, weil diese Frage auf uns alle irgendwann einmal ganz konkret zukommt. Was wird in, sagen wir, 10, 20, 30, 40 Jahren nun eigentlich anders sein als heute? Das Thema heißt ja morgen. Ich möchte nur auf vier Trends kurz eingehen. Erstens, es wird mehr ältere Menschen geben. Derzeit ist etwa jeder fünfte Österreicher, jede fünfte Österreicherin über 60 Jahre. Nehmen wir mal 60 Jahre als Grenze für Alter. Jedes Grenze, die wir sagen, ist willkürlich. 2020, das heißt nur in 10 Jahren, wird es nicht mehr jeder fünfte, sondern jeder vierte sein. Und gehen wir noch einmal 20 Jahre weit und längerfristig wird es jeder dritte sein. Das heißt, das Straßenbild, das Bild in den Geschäften und Restaurants wird sich ändern. Jeder dritte Österreicher, jede dritte Österreicherin wird über 60 Jahre sein. Ein zweiter Trend, zunächst einmal sehr erfreulich, wir werden länger leben. Länger leben heißt aber auch länger alt sein. Es kommt ja nicht vorne was dazu, sondern hinken, natürlich. Man kann sich das jetzt schon ansehen, wie sich die künftige Lebenserwartung, die jemand, der 60 wird, noch hat, in den letzten Jahren verändert hat. 1970, so etwa vor 40 Jahren, konnte jemand, der 60 Jahre war, damit rechnen, dass er noch 17 Jahre lebt, im Schnitt, statistisch. Die Frauen 19 Jahre, die Männer 15 Jahre, die halten nicht so lang. 2006, also aktuell, kann jemand, der 60 ist, bereits damit rechnen, noch 23 Jahre, also 5 Jahre länger, Entschuldigung, 6 Jahre länger zu leben. Eigentlich mit jedem Jahrzehnt, das steigt ziemlich geradlinig an, mit jedem Jahrzehnt kommt etwa 1,5 Jahre an Lebenserwartung dazu. Das heißt, wenn jemand hier erinnern ist, der 20 Jahre ist, der kann sich jetzt schon ausrechnen, wie hoch das jetzt geht. Ein dritter Trend, auch der eigentlich grundsätzlich positiv. Wir werden länger gesund und aktiv alt sein im Schnitt. Das heißt, mit dieser zunehmenden Lebenserwartung steigt nicht automatisch auch, verlängert sich nicht automatisch auch die Phase, wo man pflegebedürftig ist. Sondern diese Phase verschiebt sich eher nach hinten durch den ganzen Trend gesund leben, gesund essen, auch durch eine verbesserte medizinische Versorgung, bessere sanitäre Verhältnisse. Bleiben Menschen über 60 auch länger fit und können noch alles Mögliche, auch Erfreuliche mit ihrem Leben anstellen. Im Grunde muss man die über 60-Jährigen, kann man die ja auf sehr unterschiedliche Gruppen einteilen. Es gibt so eine neuere schöne Einteilung in die Go-Go's, die Slow-Go's und die No-Go's. Die No-Go's, die nicht mehr gehen können. Also wirklich die Personen, die pflegebedürftig sind, die im Rollstuhl sitzen, ist nur eine kleine Gruppe, ist ein Zehntel der Gruppe der über 60-Jährigen. Dann gibt es die Slow-Go's, die schon etwas langsamer unterwegs sind, schon ein bisschen Probleme haben, vielleicht da und dort ein bisschen Betreuung brauchen, sind etwa 18% nach Schätzungen. Der Großteil, 3/4, sind die Go-Go's, das heißt die, die noch flott unterwegs sind. Reisen machen, Veranstaltungen besuchen, etwa einen Kepler-Salon und sonstiges.
Lauter Go-Go's.
Also wir werden länger gesund und aktiv alt sein. Und ein vierter Trend, mehr ältere Menschen werden allein leben. Man ist gewohnt, so aus historischen Büchern, aus der Geschichte, dass man eher in der Familie alt wird. Das wird es in Zukunft immer seltener geben. Es gibt insgesamt eine steigende Zahl von Einpersonenhaushalten. Derzeit ist etwa ein Drittel. Man rechnet 2030 mit 40% Einpersonenhaushalten in Österreich. Und wenn man sich anschaut, warum das gerade ältere Menschen betrifft, ist auch relativ klar, weniger Kinder, eine geringere Kinderzahl, eine hohe berufliche Mobilität. Die Kinder leben halt oft in Wien oder Salzburg oder Berlin oder sonst wo. Durchaus auch ein Trend zum Single-Leben, eine erhöhte Zahl von Scheidungen und so weiter. Das heißt, ein guter Teil der älteren Menschen, der über 60-Jährigen, wird allein leben. Ein viel höherer Teil als jetzt oder in der Vergangenheit. Also das sind so vier Trends, die sich ändern, wo wir mit Änderungen rechnen müssen. Es gibt natürlich auch Dinge, die sich nicht ändern werden oder kaum ändern werden. Dass mit dem Alter gewisse Einschränkungen einhergehen in der Wahrnehmungsfähigkeit, in der Leistungsfähigkeit, daran wird sich rein aus biologischen Gründen nicht so viel ändern. Es ist einfach so, aus biologischen Gründen, man sieht schlechter mit der Zeit, man hört schlechter, man schmeckt weniger, Geschmackssinn nimmt ab. ist ein Verlust an körperlicher Kraft. Sicher gibt es auch 70-jährige Extrembergsteiger, aber das sind eher dann die Ausnahmen. Es gibt halt altersbedingte gesundheitliche, biologische Phänomene, dass man nicht mehr so beweglich ist. Und schließlich auch eine Verlangsamung, eine Verschlechterung des Denkvermögens, des Erinnerungsvermögens. Ich merke es auch schon manchmal, denke mal, dass ich mehr vergiss. Wenn wir jetzt diese zwei Dinge zusammentun, was ändert sich nicht und was ändert sich, dann kommen wir eigentlich zu dem Fazit, es werden in Zukunft erheblich mehr ältere Menschen mit all diesen Einschränkungen allein in einem Einpersonenhaushalt leben. Was tun? Wie kann hier ein Leben noch in einer guten Weise, in einer qualitativ guten Weise möglich sein? Wenn in Zukunft tatsächlich mehr ältere Menschen über einen längeren Zeitraum eigenständig in der eigenen Wohnung leben werden, braucht es zur Sicherstellung eines guten Lebens unterstützende Umgebungen. Das ist nicht eine Theorie, die wir hier in Linz entwickelt haben, sondern das gesamte Thema ist ja etwas, wo man EU-weit sehr intensiv darüber nachdenkt. Wie kann man in Europa dieser hohen Zahl an alleinlebenden älteren Menschen unterstützende Umgebungen zur Förderung ihrer Lebensqualität zur Verfügung stellen? Es gibt auf EU-Ebene seit 2007 hier eine große Forschungsinitiative, nennt sich Ambient Assisted Living Joint Program, so ein Gemeinschaftsprogramm zum unterstützten Leben. Mit großer Beteiligung, 20 Mitgliedstaaten, auch Österreich ist hier dabei, 3 assoziierte Staaten, Norwegen, Israel, Schweiz. Ambient Assisted Living meint, können Sie übersetzen, mit Leben in unterstützenden, helfenden Umgebungen. Die Wohnung, in der man lebt, soll gewissermaßen mitdenken und manche Einschränkungen, die man als älterer Mensch eben dann spürt, kompensieren, wettmachen, zumindest zum Teil hier egalisieren. Ein Thema in diesem Bereich ist das Thema Smart Homes. Hier heißt es auch dezidiert, also kluge Wohnungen, intelligente Wohnlösungen, wo die Wohnung ein bisschen im Lebensalltag auch unterstützt. Worum geht es im Wesentlichen? Ein großer Punkt ist das Thema Sicherheit. Sicherheit bieten. Also die Angst vieler älterer Menschen, was ist, wenn ich vergesse, das Bügeleisen auszuschalten, das Wasser abzudrehen, den Herd abzuschalten, wenn ich hinfall und niemand findet mich und so weiter. Also hier Sicherheit anzubieten, damit ein älterer Mensch trotzdem hier über technische Lösungen ein besseres Gefühl hat. Und ein zweites Thema, wichtiges Thema, Kommunikation. Kommunikationsmöglichkeiten sicherstellen, auch bei abnehmender Mobilität. Es ist nun einmal so, man geht dann nicht mehr so gern raus, wenn es Abend wird, wenn es finster ist, im Winter, wenn Glatteis ist und so weiter. Und hier die große Gefahr, dass man gewohnte Kommunikationen zusammenbrechen, dass man aus Freundeskreisen, Bekanntenkreisen rausfällt. Hier die Idee, wie kann moderne Technik helfen, Kommunikation auch in so einem Fall noch länger sicherzustellen. Sehr vieles gibt es, was hier technisch möglich ist inzwischen. Die Frage ist immer, ist das auch brauchbar? Ist das benutzbar? Ist das im Endeffekt hilfreich? In Linz gab es so ein Projekt, Smart Home, finanziert von der Stadt Linz, dem Land Oberösterreich, durchgeführt, federführend von der Firma Beko, aber auch Gesundheitsdienstanbieter, andere Firmen in Linz haben hier mitgewirkt. Wir von der Fachhochschule haben die sozialwissenschaftliche Begleitung dieses Projekts wahrgenommen, eben um diesen Fragen nachzugehen. Wer jetzt am besten dazu etwas sagen kann, ist natürlich jemand, der das aus eigener Erfahrung kennt. Und das ist der Herr Eckmeier.
Ja, vielen Dank erstmal.
Helena, für diese sehr interessanten Ausführungen. Ich frage Sie gleich, Herr Eckmeier, sind Sie ein Go-Go, ein Slow-Go oder ein No-Go? Ein No-Go sind Sie auf keinen Fall, sonst wären Sie nicht hier.
Ach so.
Also, ein Slow-Go. Gut. Aber das Slow-Go kann noch in den Kepler-Salon kommen. Also insofern haben wir Slow-Goes und Go-Goes hier.
Jawohl.
Und insofern freue ich mich auch besonders, dass Sie hier sind. Sie wohnen jetzt seit wann genau in Ihrer Wohnung?
Seit August.
Seit August vergangenen Jahres, also das ist jetzt fast schon
fast
ein Jahr. Genau. Und das ist eine Wohnsituation in der Rudolfstraße. Ich habe vorhin noch im Vorgespräch mit den drei Herren gelernt, dass der Begriff, den ich da gebraucht habe, betreutes Wohnen, da nicht richtig ist, sondern betreubares Wohnen.
So wäre es richtig.
Können Sie den Unterschied sagen zum?
Ja, werden durchwegs bewohnt, diese Wohnungen, von Leuten, die sich noch selbst helfen können und nur sporadisch Hilfsdienste in Anspruch nehmen. Ne? Und teilweise sind auch Leute, die sich vollkommen selbstständig dort bewegen und den Tagesablauf vollführen.
Wenn Sie jetzt an Ihre Situation vor August 2008 denken und danach, was hat sich an Ihrer Lebenssituation konkret verändert, hoffentlich verbessert?
Es hat sich sicher in meiner Lebenssituation nicht verbessert, sondern ich musste bedingt durch meine Krankheit, ne? Und zwar der Hauptauslöser war ein Herzinfarkt, der natürlich mein Herz zu drei Viertel untätig gemacht hat, bin ich so eingeschränkt, dass ich rechnen muss, dass morgen sowas wiederkommen kann. Aber ich muss der momentanen Situation Rechnung tragen, ne, dass ich in kurzen Abständen meinen normalen Lebensablauf erledigen kann.
Und jetzt leben Sie also zusammen mit Ihrer Lebensgefährtin in dieser Wohnung. Ich habe die Wohnung ja, bevor Sie eingezogen sind, auch mal gesehen. Könnten Sie beispielsweise, fangen wir mal in der Küche an, beschreiben, was in der Küche anders ist als in Ihrer vorherigen Wohnung?
Es ist mehr oder minder keine andere Einrichtung, sondern die Küche ist abgesichert mit Sicherheitseinrichtungen, die früher nicht vorhanden waren, weil keine Notwendigkeit zu sehen war. Und heute ist sie geschützt, dass nicht Überhitzung erstehen können. Vor allen Dingen sollte Rauchentwicklung über den Maßen sind die Rauchmelder da, sodass eine gewisse Sicherheit, wenn auch das Handling nicht mehr so entsprechend ausgeführt werden kann, ohne Probleme abgeführt werden kann.
Dann gehen wir weiter nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen. Irgendwann sind Sie im Bad. Hat sich da was verändert?
Im Bad ist es so, dass ich die Hähne automatisch habe und sollte ein Ereignis sein, dass ich die Hähne nicht mehr betätigen kann, dann ist eine Alarmeinrichtung, die selbstständig das abschaltet. Und sollte ein Überlauf sein, schon der geringste Überlauf, werden alle Hähne automatisch, also mit Magnetschaltern abgeschaltet, sodass von dieser Seite her Sicherheit auch für die Nachbarn ausgeschlossen ist.
Das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr eingeleuchtet hat, als ich in Ihrer Wohnung war. Werfe ich kurz ein, ich habe es vorhin schon erzählt, meine Mutter, die 2005 verstorben ist, hat die letzten Jahre auch in einem noch in so einer Art betreubarem Wohnen gewohnt, dann später nicht mehr und sind mehrfach, der Sohn war, oder die beiden Söhne waren weiter entfernt gewohnt, mehrfach ist es passiert, dass eben eine Situation war im Badezimmer, das Telefon hat geklingelt, meine Mutter ist zum Telefon gegangen, hat vergessen, dass die Badewanne am Einlaufen ist und dann irgendwann stand sie halbwegs unter Wasser und dann war aber der Schaden schon passiert. Das kann in Ihrer Wohnung
das
nicht passieren.
Das scheidet aus und es ist eine Alarmanrichtung vorhanden, beziehungsweise immer am Körper, dass bei Betätigung sofort der Hilfe, also in äußerst kurzer Zeit kommt. Aber die Sicherheitseinrichtungen sind so ausgerüstet, dass bei Verdacht eines Mangels die Funktion hergestellt wird, dass alles ausgeschaltet wird.
Jetzt habe ich gesehen, in dem Wohnbereich, in dem Sie wohnen, sind auch ein paar Dinge ungewöhnlich, die ich so noch nicht gesehen hatte. Mögen Sie die mal beschreiben? Ich meine jetzt vor allem auch die technisch-technologische Einrichtung, die Sie da haben?
Die technischen Einrichtungen sind, dass eine Alarmeinrichtung bei der Tür vorhanden ist. Wenn wer Fremder reingeht, schlägt sie sofort Alarm. Und sollten die Fenster zum Beispiel vergessen werden zum Schließen, wird es automatisch angezeigt durch Alarm. Und wenn nicht, dann tritt die Funktion des Ausschaltens in Kraft. Mhm.
Gibt es irgendeine Änderung in dem Bereich, wo Sie schlafen, gegenüber früher?
Ja, das ist so, dass in der Nacht, wenn man aufsteht, schon bei der geringsten Bewegung Licht eingeschaltet wird, sodass man nicht den dunklen Tappen braucht, sondern man kann die Wege zumindest bis zum Schalter und die weiteren Wege dann mit den Schaltereinrichtungen problemlos betätigen und vollführen, was man vorhat.
Aber es ist jetzt nicht so, wenn Sie sich angeschubst durch Ihre Lebensgefährtin, weil Sie geschnarcht haben, umdrehen, dass dann sofort das Licht angeht, oder?
Nein, das gibt es nicht.
Also eine gewisse Bewegungsfreiheit ist da, ohne dass gleich das Licht angeht. Gut. Empfinden Sie es als angenehm so, oder hat es auch einen negativen Aspekt für Sie?
Nein, an und für sich ist angenehm, nämlich wenn man weiß, es ist vorhanden. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass außer in Versuchszwecken nie in Tätigkeit gekommen ist. Nicht? Aus Routine wird es versucht, ob es auch jederzeit funktioniert, ja. Aber praktisch hat es noch nie in Funktion treten brauchen. Also bei mir zumindest keine Alarmanlage.
Ja. Ja, das ist das Gute ja, dass es hoffentlich sehr lange bei Ihnen gar nicht notwendig ist, aber wenn es notwendig werden sollte, dann würde es greifen.
Und wie gesagt, wir überprüfen periodisch, und so dass die Funktion ununterbrochen hergestellt ist. Da gibt es sicher keine Probleme. Und die technischen Geräte sind halt so ausgereift, dass es keine Problematik mehr gibt. Also sie sind so sicher wie Flugzeuge.
Jetzt hat Herr Lehner vorhin gesagt, der Aspekt, naja, das ist jetzt eine Bemerkung. Da kann ich nur sagen, gut, dass Sie nicht in einer Air France-Wohnung sind. Ne?
Ja.
Herr Lehner hat vorhin schon gesagt, Sicherheit ist der eine Aspekt, der ja aus meiner Sicht auch eine deutlich gesteigerte Lebensqualität herstellt. Kommunikation, das andere. Ist etwas anders geworden, was Ihre Kommunikationsfähigkeit oder Ihre Kommunikationsmöglichkeiten anbetrifft?
Es ist nur insofern, weil interne Veranstaltungen durchgeführt werden, sagen wir wie Kaffee, Nachmittage, dann Geburtstagsfeiern und Ausflüge, sagen wir zu einer Orchideenschau oder dass man den ORF besichtigt und so. Und das pflegt natürlich die Gemeinschaft.
Das ist etwas, was im Haus organisiert wird oder für was angeboten
wird und periodisch durchgeführt wird.
Jetzt habe ich noch in Erinnerung, ich weiß nicht, ob Sie das nutzen, das ist ja sicherlich etwas, was individuell auch unterschiedlich ist. Es gab da als Möglichkeit zumindest auch einen Computer und Internet in der Wohnung. Nutzen Sie das?
Nein, das nicht. Es ist nur so, dass ich von mir aus einen Computer betätige, wo ich mit E-Mail und mit Internet, mit der Außenwelt in Verbindung bin. Aber das Gerät selbst ist noch nicht. Das sind Zukunftsentwicklungen, dass man diese Tätigkeiten über den Server ausführen kann.
Ah ja. Beim Fernsehgerät irgendwas anderes?
Das Fernsehen ist vorhanden und das Fernsehen bietet zusätzlich Radio. Sie haben noch eine Trainingsmöglichkeit, die Lesemöglichkeiten. Ihnen werden die Zeitungen, die gängigen geboten, die Sie am Schirm beobachten können. Dann können Sie noch Aufzeichnungen machen von internen oder zugespielten Ton- oder Bildträgern, die sie dann über den Schirm, nicht wahr, der einen neuzeitlichen Standard darstellt, abspielen können.
Mhm. Das heißt, Sie können sich die heutige Veranstaltung demnächst auch im Internet mal anhören zumindest?
Kein Problem.
Gut. Werden Sie es tun? Werden Sie es tun?
Ja, selbstverständlich.
Man möchte ja nochmal nachhören, was man so gesagt hat an dem Abend. Ne?
Ja.
Ich habe auch gesehen.
Es ist nur leider so, dass oft Ankündigungen sind und da wären wir in Erwartung und dann kommen sie nicht.
Na, also wir sorgen, Wir sorgen dafür, ich schreibe Ihnen eine E-Mail, sobald das online ist.
Das haben viele versprochen, aber ja, wenige gehalten.
Ich verspreche es Ihnen, dass ich es halte. Die Karin Haas wird mich daran erinnern, da bin ich ganz sicher. Ich habe auch gesehen, ich weiß, das werden Sie jetzt vielleicht noch gar nicht brauchen, aber die Möglichkeit ist da, dass die Schriftgröße bei dem sowohl bei dem Bildschirm als auch beim bei der Tastatur, die ist anders. Ne?
Die können Sie von der kleinsten, dass Sie die Sehschärfe noch prüfen können, bis zur größten, nicht, bis zum Buchstaben fast in Zentimeter gemessen, problemlos lesen können.
Wenn Sie drei Hauptvorteile sagen müssten für Ihre Wohnung gegenüber der vorherigen, könnten Sie da sagen, erstens, zweitens, drittens ist besser?
Zweitens, das erste ist einmal, dass sie infrastrukturmäßig günstig liegt. Ich habe mit ein paar Schritten den Zugang zum Autobus, zu der Straßenbahn und zu den lokalen Verbindungen. Und drittens ist der Vorteil, dass die in der regionalen Umgebung die zum Lebensunterhalt notwendigen Geschäfte also in ein paar Schritten erreichbar sind, was natürlich ein großer Vorteil ist. Nicht? Und dann auch der Zugang, es überall ist Lift, nicht wahr? Und der wesentliche Sache ist, die Wohnung ist barrierefrei, nicht? Sodass man auch mit Hilfsmitteln nicht, die Bewegungen in der Wohnung problemlos ausführen kann.
Gibt es auch drei Nachteile, wo Sie sagen, drei Punkte, die Sie...
Nein, das kann man sicher nicht sagen. Also die Ausführung dieser Wohnungen, das ist löblich, das muss man der Stadt Linz zusprechen. Und sie sind am Standard, dass man hier, glaube ich, kaum Kritik üben kann.
Herr Lehner, Sie haben das ja beobachtet auch oder verfolgen das auch. Sehen Sie aus Ihrer Sicht, Herr Nullmeier ist ja, Herr Eckmeier ist ja, wenn ich mir das so etwas salopp erlauben darf zu sagen, so eine Art Nullserie und ein Testmodell oder ein Role Model vielleicht für dieses Wohnen. Haben Sie schon eine Konsequenz so aus dem einen Jahr, dass Sie sagen, das würden wir beim nächsten Mal anders machen?
Ja, es steckt noch sehr viel Entwicklungspotenzial natürlich hier drinnen. Das wird der Kollege Brandl dann noch sehen. Etwas, das man natürlich sagen muss, Herr Eckme ist ein Technikinteressierter, noch sehr wacher Senior, wo natürlich nicht viel passiert. Ihm passiert nicht, dass er zu heiß wird oder dass er was vergisst. Insofern als Testperson, für diese Sicherheitsfunktionen sicher nur bedingt geeignet, wenn er zu gut beisammen ist.
Man muss natürlich die Frage umgekehrt stellen. Wenn ich heute wieder eine Wohnung bauen würde, würde ich sie natürlich gewaltig anders machen, nicht, und die hätte einen anderen Standard. Das muss man natürlich schon sagen. Mhm. Aber die üblichen Wohnungen, die heute noch in großer Serie gebaut wurden, sind standardmäßig nicht auf dem Niveau als diese Wohnungen mit den betreuten Vorsehungen.
Wir wünschen Herrn Eckmeier, dass er ganz lange nicht in die Sicherheitszone dieser Wohnung gelangt.
Das ist mein Bestreben. Meine Absicht ist nur, die Zeit, die Geburt kann ich nicht verändern. Aber das Ende kann ich mit meinem Beitrag verlängern. Und das ist die Absicht. Auch
dafür wünschen wir Ihnen alles Gute. Ich gebe über an Herrn Brandl.
5 hat es geheißen. Also wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir mal Abwechslung machen. Ein bisschen PowerPoint muss auch sein. Und da steht ganz oben Möglichkeiten, Leben im Alter. Und das ist das, was der Markus Lehner zuerst gesagt hat. Wir müssen mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Wie nehmen die Leute das an? Was nützt? Und aus dieser Sicht... Das kennen Sie wahrscheinlich aus vielleicht eigener Erfahrung schon, vielleicht aus Erzählungen. Den Notruf über Armband, das ist also schon ja, irgendwie gang und gäbe. Die Frage ist nur, wer es verwendet und wie es verwendet wird. Also wenn was passiert und das liegt irgendwo im anderen Zimmer, dann ist das immer ein Problem. Das ist also etwas auch, was technisch ja nicht so ganz einfach ist. Der Brandmelder, vor kurzem, ich habe ihn noch etwa um 17, 18 Euro gekauft. Mittlerweile habe ich gehört, gibt es ihn schon um 3 Euro. Den zu installieren ist ganz wichtig, weil ich habe eine Mutter mit mittlerer Demenz, die also wirklich davon profitiert. Allerdings der Erste, bei dem es gut funktioniert und angeschlagen hat, war der Vater, weil die Milch übergegangen ist. Also aber das so daneben. Und so das Thema Sturz ist etwas, was zunehmend auch in Altersheimen kommt. Wenn Leute alleine leben, und den Trend haben wir, dann ist so die Frage, wie können sie sich da helfen? Also hier, da setzt bereits Entwicklung an. Wie stelle ich einen Sturz fest? Da sind unsere Medizintechniker am Werk und da gibt es also einige Lösungen. Sie haben zuerst gefragt nach, wie könnte sich das weiterentwickeln? Ne? Dann würde ich da dazu setzen, die medizinische Betreuung vom Blutdruckmessen, Blutzuckermessen und so weiter angefangen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es neue Betreuungsformen gibt, wo zum Beispiel über Video abgeklärt wird, was ist der Pflegebedarf. Ein ähnliches Projekt gibt es in Graz. Da habe ich mir das auch angeschaut, das ist ganz spannend. Ein Problem ist, die sogenannte Techniker würden sagen Usability. Es geht darum, einen roten Knopf zu drücken, um die Verbindung tatsächlich herzustellen. Manchmal bewerkstelligt das dann die Schwester in der Form, dass sie zuerst am Handy anruft und sagt, bitte Knopf drücken. Dann wird die Verbindung hergestellt. Also Sie merken da sehr schnell, also jeder ist nicht so technikaffin wie der Herr Eckmeier. Also, aber trotzdem wird das also Möglichkeiten öffnen, wie Altenbetreuung auch aussehen könnte. Und dazu Forschungen in diese Richtung zu machen, ich denke, das ist eine wesentliche Aufgabe. Das, was Sie jetzt also gehört haben vom Herrn Eckmeier, Elektroabschaltung, Wasserstopp, Fensterwarner, Regenwarner, das gibt es alles schon. Das ist nicht wirklich was Besonderes. TV-Radio, na, wenn ich das schon übers Fernsehen mache, ist das selbstverständlich, aber da kommt noch was ganz Besonderes dazu, nämlich mit Skype, Bildtelefonie, Videokonferencing, wie man es bezeichnet, wie man es technisch löst, ist eigentlich weniger wichtig, aber hier wäre eine Möglichkeit, den alten Leuten so eine Möglichkeit zu geben, mit Bekannten wieder in Kontakt zu treten. Nicht nur mit Telefon, sondern auch mit Bild. Das ist auch die Frage, wie nutzen Sie das? Aber ich denke, die Generationen, die schon mit einer Textverarbeitung aufgewachsen sind, kommen auch schon langsam ins Alter. Von daher wird sich also da dann die Usability automatisch verbessern. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Bereich, der für uns am spannendsten ist. Man könnte sagen, was hat eine mobile Altenbetreuung mit einer Tankstelle gemeinsam? Wie ich die Frage in einer Lehrveranstaltung gestellt habe, haben mich die Studenten groß angeschaut, aber welche Tankstelle hätte überlebt, wenn sie nicht einen halben Supermarkt dabei hätte? Also wenn da nur eine Tankstelle heute nur Sprit verkaufen würde, dann wäre es ziemlich essig. Ne? Das heißt, unsere Idee ist also auch, sowas wie einen mobilen Haustechniker oder Wäschereiangebote, Putzereiangebote und so weiter als mobiler Haushaltsmanager in die Richtung weiterzuentwickeln. Da braucht es Angebote, die man mit den einschlägigen sozialen, mit Anbietern von sozialen Dienstleistungen entwickeln könnte. Wir sind in Teilbereichen dabei. Wir haben auch die mobile Betreuung und Pflege. Und da denke ich mir, wäre ganz wichtig die IT-Unterstützung. Das ist ein wesentlicher Bereich, wo der Markus Lehner stark drinnen ist, wo es darum geht, das Blutdruckmessen so zu messen, dass es dann später im Krankenhaus auch verwertbar ist. Also das ist nicht, also gibt es also jetzt in Graz die Möglichkeit zum Beispiel, da würden Sie Blutdruck messen, das würde in einer Pflegedokumentation dokumentiert und diese, schön wär's, also auch da gibt es noch Zukunftsmusik, ist dann auch bei einer Einlieferung ins Krankenhaus verfügbar und vom Arzt auswertbar. Also da werden dann da wird es noch Entwicklungsbedarf geben, da ist die EDV nicht so weit. Mittlerweile gibt es also ein Pilotprojekt, wo die Daten früher im Krankenhaus sind als der Patient. Also so weit sind wir schon, aber da geht es noch weiter. Man könnte auch Essen auf Rädern neu denken. Warum muss das Essen in die Wohnungen kommen? Könnte nicht ein-, zweimal im Monat auch die Person auch in ein, von mir aus, Gasthaus geführt werden oder in eine Kantine oder in ein Altersheim, um also dieser Vereinsamung auch ein Stück bewusst entgegenzuwirken. Man könnte den Arzt über dieses System kontaktieren und eine Betreuungsstation könnte im Sinne von Notruf dabei sein oder sich geplanterweise einschalten. Also diese Möglichkeiten würden wir mit so einem Videosystem über PC sehen, wo Dienstleistungen neu zu denken sind, wo man sich anschaut, welche Prozesse kann ich hier anders machen, um auch, ich denke, in Zukunft wird der ökonomische Druck auf das Sozialsystem nicht weniger, Beiträge dafür zu leisten, dass diese Systeme effizienter werden. Ich mag da mal Stopp machen. Gut. Ja, und deshalb braucht es also Forschung zum Thema Leben im Alter.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Brandl, für Ihre Ausführungen. Und wir kommen jetzt zu der Phase, die für den Kepler-Salon auch ganz elementar ist, nämlich zum Gespräch zwischen dem Publikum und den Experten, die heute hier sind. Da gibt es auch so zwei, drei Regeln, nämlich, dass Sie bitte, wenn Sie sich zu Wort melden, ins Mikrofon sprechen, sonst kann ich Herrn Eckmeier keine E-Mail schreiben und sagen, Sie können sich das anhören, wenn es nicht aufgezeichnet wird. Und von daher, wenn Sie durch ein Aufzeigen deutlich machen, dass Sie etwas Fragen sagen möchten, dann wandert das Mikrofon sehr schnell zu Ihnen. Hier war schon gleich eine erste Frage und da eine zweite.
Ich melde mich hier nicht als Publikum, sondern als Expertin. Ich habe mit alten Leuten gearbeitet und mir fehlt wirklich eine Dimension komplett heute, die menschlichen Ressourcen. Wir werden alle weniger arbeiten, weniger Stunden, sehr viele Leute haben keine Arbeit. Diese Dimension fehlt mir komplett. Ich glaube, dass ich ziemlich viel, abgesehen davon, dass ich froh bin, dass ich schon so alt bin, das möchte ich nicht mehr erleben. Ja? Ich denke, dass sehr viel von diesen technischen Entwicklungen durch menschliche Ressourcen für die Alten besser, angenehmer zu erledigen wäre, als das, was ich heute gehört habe.
Sammeln wir mal ein paar Fragen und gehen dann.
Ich wundere mich sehr, dass die zentrale Frage der Finanzierung des Lebens älterer Menschen hier überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen ist.
Wir haben uns aufbewahrt.
Ich wäre auf eine Antwort gespannt. Wir wissen ja, dass unser Pensionssystem an der Kippe steht, oder es wird uns zumindest eingeredet, aus welchen Gründen immer. Wir haben diese erschreckenden oder vielleicht erfreulichen Ziffern gehört, dass in 30 Jahren über 60-Jährige das Straßenbild und das Leben dominieren werden. Wie wird deren Leben und diese Errungenschaften finanzierbar sein? Das würde mich interessieren.
Gut, das waren jetzt zwei Aspekte mal. Da ist noch eine dritte Wortmeldung, machen wir die noch und dann gehen wir mal in eine erste Beantwortungsrunde.
Mein Name ist Heidel, ich bin Architekt. Mich würde interessieren von den Wohnformen, also grundsätzlich glaube ich immer nicht, dass Wohnen auf die rein auf die sicherheitstechnischen Aspekte respektive auf die IT- oder Mediensysteme reduzierbar ist, sondern dass das wahrscheinlich einen Gutteil der älteren Bevölkerung überfordern kann, sage ich jetzt einmal, wenn nicht jeder die Affinität dazu hat. Aber mich würde interessieren, inwiefern Alternativen zu den jetzt gängigen Modellen, also gerade Oberösterreich kennt man sehr stark, diese großen alten Wohnheime, wo Anlagen bis zu 300 Personen oder 300 Heimbewohner errichtet werden, ob man da nicht einmal oder ob es da Überlegungen gibt, wie man das vernünftiger regeln kann oder sozialer regeln kann, weil ich auch meine, dass die menschliche Ressource, sprich dass die direkte Kommunikation miteinander sehr viel mehr von dem handeln kann, als wenn ich das alles über Gerätschaften und Alarmeinrichtungen handle.
Gut, das bleibt bei dieser ersten Runde, wenn ich, und dann habe ich hier schon zwei Wortmeldungen auch gesehen. Wir versuchen uns kurz zu halten. Wenn ich es richtig sehe, eine erste Frage, die auch glaube ich, wesentlich ist, wenn ich es nochmal so zuspitzen darf, was Sie gesagt haben, vielleicht ist diese technologische Entwicklung oder die Möglichkeit noch dieser technologischen Entwicklung nicht ein, bedingt das nicht ein Wegfallen der direkten persönlichen Betreuung von alten Menschen und damit die menschliche Ressource, wie Sie gesagt haben, wird ersetzt durch einen Technikapparat und Ihre Frage war ja da in der Hinsicht auch durchaus kritisch. Wollen Sie oder?
Sie haben vollständig recht, Technik kann nie menschlichen Kontakt ersetzen. Das ist völlig klar. Worum es hier geht, ist auseinanderzuhalten, ja auch das, was Kommunikation betrifft und das, was Sicherheit betrifft. Wir werden es nicht schaffen, dass wir jedem alten Menschen einen persönlichen Betreuer 24 Stunden in die Wohnung stellen, der aufpasst, dass die Milch nicht übergeht, dass das Bad nicht überläuft. Das würden alte, ältere Menschen auch gar nicht wollen. Denn das große Ziel, Sie sehen es ja hier, Herr Eckner, ist möglichst lang souverän, eigenständig, selbstständig zu leben und nicht ständig auf Unterstützung durch andere angewiesen zu sein. Solange es geht, wollen wir das, was unser Alltag ist, möglichst selbstständig bewerkstelligen. Und wenn es da intelligente technische Lösungen gibt, die uns dabei helfen, umso besser sind wir länger als Individuen selbstständig, können wir in unserer Wohnung bleiben. Ganz klar ist, dort wo es um Pflege und Betreuung geht, da ist nach wie vor der Mensch, das sind Menschen, die betreuen und pflegen, das um und auf. Das ist völlig klar.
So, jetzt hätte ich noch einen kleinen Zusatz so in die Richtung Finanzierung. Wenn ich mir heute so anschaue, wie die mobile Altenbetreuung ausschaut, dann denke ich mir, dann kann ich mit diesen Systemen intelligenterweise das System auch insgesamt billiger machen. Warum? Ich kann zum Beispiel in der Früh einsteigen, was brauchen Sie zum Einkaufen und kann das gesammelt machen. Heute erfolgt es, wenn ich so also bei meiner Schwiegermutter das anschaue, so dass die kommt, sagt, ich will 5 Semmel und 10 Decker Wurst und Milch und so weiter, ja, dann fahrt die und einkaufen und bringt das. Beim nächsten wiederholt sich das. Und da würde ich meinen, dann kann ich mit diesen Systemen zum Beispiel mobile Altenhilfe neu denken. Und dieses Neudenken stellt auch eine, Anführungszeichen, ein billigeres, aber gleichzeitig intelligenteres System dar. In die Richtung wollen wir auch denken.
Ja, Herr Eckmann, klar.
Es ist ein Splitter so in diese Richtung Finanzierung. weil ich orte in der derzeitigen Diskussion, heißt sofort mehr Geld, mehr Personal. Mehr Geld wird es nicht geben, mehr Personal wird es nicht geben. Das heißt, seriöserweise muss ich schauen, wie kann ich dieses System insgesamt neu denken, umgestalten. Und dieser Aspekt, der ist uns hier in Linz besonders wichtig.
Ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, Ihre Frage ist sicherlich völlig berechtigt, aber der Abend heißt, wie werden ältere Menschen leben? Da gibt es auch finanzielle Aspekte dabei. Und es ist kein Abend, aber den sollten wir vielleicht auch mal andenken, über die Frage der Finanzierbarkeit von Rentensystemen in Zukunft. Da müssten wir dann möglicherweise auch Finanzexperten und Sozialwissenschaftler mit einer anderen Schwerpunktsetzung haben. Aber Herr Eckmeier wollte noch einen Kommentar auch sagen.
Ich wollte nur bemerken, dass man anspricht die Kosten zur Sicherheit und zum System. Die Kosten der Entwicklung bei diesen technischen Geräten ist so, dass sie vernachlässigbar sind. Der Vorteil, den ich damit erreiche zu den Gesundheitsträgern, sind derartig vom Vorteil, dass die keine Rollen spielen können.
Also nehmen wir das Beispiel Rauchmelder.
Wenn ich den Beispiel, mein Beispiel nehme, ich messe das Gewicht, ich messe den Blutdruck, ich messe den Puls, ich messe den Blutzucker, ich messe Cholesterin. Diese Daten, die liefert er direkt meinem Hausarzt und direkt ins Krankenhaus. Also diese Verbindung so herzustellen, ermöglicht die Technik und das ist eine Verbilligung im Gesundheitsdienst und auf gar keinen Fall eine Verteuerung. Zu den Zusatzgeräten, es hat heute jeder einen Fernseher, ne? Das kostet mehr oder minder nichts. Man braucht es nur mit den Zusatzfunktionen ausrüsten. Und wenn Sie bedenken, den ersten Fernseher, den ich mir gekauft habe, der hat 5.000 Schilling gekostet und genau dasselbe kostet 1.000 Schilling Euro. Also die Technik ist halt so billig, dass wenn man sie nicht verwendet, selbst schuld ist.
Jetzt waren noch ein paar weitere Fragen. Ich glaube, da hinten ist jetzt gerade das Mikrofon. Sie waren und Sie hatten sich gemeldet. Sie waren schon mal dran, kommen aber trotzdem noch mal dran. Und dann auch.
Ich bin 62 Jahre alt und habe einen Horror davor, dass die alten Einrichtungen perfekt technologisch ausgerichtet, also die Sicherheit perfekt ist und auch die technologische Kommunikation über Internet. Ich habe einen Horror vor der Ghettoisierung der alten Menschen. Dass wir in Einrichtungen leben, die für sich sind, wo wir abgeschottet sind vom Geschehen und von der Jugend. Das ist der erste Aspekt. Denn der zweite Aspekt, der für mich heute völlig zu kurz gekommen ist, nämlich in den vier Trends, die der Herr Lehner geschildert hat, dass die Frauen den größten Anteil der alten Menschen stellen werden. Nämlich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich schätze zwischen 60% und 70% der über 60-Jährigen, wenn nicht mehr, werden alte Frauen sein. Ja? Und es gibt eine sehr bekannt gewordene Dissertation von einer älteren Wienerin, die These aufgestellt hat in ihren Untersuchungen, dass alte Frauen unsichtbar sind. Ja? In der Bewertung, in der Forschung. Und das sehe ich auch heute beim Kepler-Salon. Die Protagonisten der heutigen Darstellungen sind lauter Männer, es haben sich fast nur Männer und männliche Aspekte sind zu Wort gekommen. Ich beobachte das an mir selbst, wie ich immer unsichtbar werde. Ich kann zum Beispiel im Zug fahren und meine Fahrkarte wird nicht mehr kontrolliert. Sehr positive Aspekte. Ich kann zum Beispiel das sieht man immer wieder, dass Kontrolleure in der Straßenbahn an mir vorbeigehen und meine Karte nicht, mich fragen sie nicht, ob ich eine Fahrkarte habe.
Danke. Es war hier. Wir sammeln wieder ein paar Beiträge. Da hinten mal eine Meldung.
Ich habe ohne den Corona-Ausbildungsstand
Nein, dann hört Sie der Herr Eckmeier, kann Sie dann nicht abhören. Wenn er. Es geht ganz schnell, das Mikrofon. Na gut, dann machen wir es so, machen wir hier, weil das Mikrofon gerade in der Ecke ist und zwischendurch wandert ein anderes Mikrofon zu Ihnen.
Ja, ich kann gleich nahtlos anschließen. Hier wurde die Altersgrenze mit 60 festgelegt. Ich bin 63 und ja, denke mal, ich möchte auch noch älter werden. Das heißt, ich habe gute Chancen, ein Drittel meines Lebens über 60 zu verbringen. Und ich denke mir schon, dass zwischen meinem Alter jetzt, wo ich also mitten im Leben stehe und mitten in der Berufstätigkeit stehe, und dem Zeitpunkt, wo ich pflegebedürftig eventuell werde, obwohl man auch dazu sagen muss, dass nicht jeder und jede pflegebedürftig wird, dass da noch ein bisschen was stattfindet. Und was mir abgeht, ist, dass man daran arbeitet, dass das Thema Alter positiv besetzt wird und nicht nur über Defizite definiert wird. Wenn man da zuhört jetzt, da kann man ja wirklich Angst kriegen. Ja? Also, dass man in einem, ich kann mich dann anschließen, ja, dass man dann in irgendeinem Zimmer sitzt, ja, mit seinem Fernsehapparat und von mir aus hat man auch noch, also, was weiß ich, ein Bildtelefon, ja, und sonst geht das Leben 30 Jahre an einem vorbei, ja. Ganz abgesehen, dass ich wirklich, also ich habe mir das auch angeschaut mit dem Smart Home, ja, ich habe also tatsächlich meine Zweifel, wenn man dann tatsächlich pflegebedürftig ist, dann kann man diese Dinge nicht mehr bedienen, das ist unmöglich, ja, also dann findet man, ich habe auch selber meine Großmutter im Alter betreut, ja, und weiß, was man mit 100 Jahren noch kann und was nicht, ja, da findet man diesen entscheidenden Knopf nicht, wenn man hingefallen ist. Ja. Das ist so. Und da gibt es keinen Ersatz dafür, dass halt man eingebettet ist in eine Gemeinschaft oder in eine Umgebung, ja, die sich umschaut. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe sein wird, Wohnungen, Häuser zu bauen, die halt, wenn also die Verwandtschaft eben nicht mehr da ist aufgrund von wenigen Kindern und Mobilität und so weiter, dass man sich halt Wahlverwandte sucht und rechtzeitig überlegt, wie möchte ich leben, mit wem möchte ich leben, ja, und dass das nicht unbedingt eine monolithische Situation sein muss mit lauter Gleichaltrigen, sondern dass man durchaus auch in der Lage ist, auch im älteren Alter auf Kinder zu schauen oder dann halt auch was eine kleine Dienstleistung bekommen kann oder sowas. Und das stellen wir also so vor und nicht mit technischen Geräten, obwohl man die natürlich auch nützen kann. Aber
Stichwort,
so wie das
Stichwort Mehrgenerationenhaus, meinen Sie, ne? Ein Stichwort zum Mehrgenerationen.
Ja, das muss ja keinen Namen haben, bitte. Ja, man kann den ganz normalen Wohnbau.
Darunter ist es bekannt geworden.
Ja, man kann aber, man muss nicht Ghettos schaffen und man muss nicht Senioreneinrichtungen schaffen. Man kann sich überlegen, wie man den ganz normalen Wohnbau entsprechend gestaltet, sodass man sein ganzes Leben dort verbringen kann. Und diese Gedankengänge, die finden derzeit nur am Rande statt. Es gibt zwar einige Initiativen, aber das ist noch viel zu wenig. Ja?
Gut, darf ich jetzt, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, das Wesentlichste ist schon von der Vorgängerin gesagt worden. Ich finde auch diesen Gender-Aspekt ganz wichtig. Ich meine, wir wissen, dass im höheren Alter hauptsächlich Frauen oder sehr viele Frauen übrig bleiben. Und ich sehe im Plenum eigentlich fast nur Frauen und am Podium wieder nur Männer. Und die Sicht auf diese Modelle sind für mich sehr männlich. Und meine Frage ist schon, beschäftigen wir uns heute eigentlich nur mit dem Smart Home? Ich habe gehofft, dass wir ein bisschen über den Tellerrand schauen, wo es in anderen Ländern auch vielleicht in ganz anderen Kulturen einen anderen Umgang mit Alter gibt. Einfach andere Sozialformen wirklich, auch wie es die Dame schon gesagt hat. Das können ruhig auch mehrere ältere Leute sein, die einfach noch auf andere Art fit sind und ihren Spaß zusammen haben und vielleicht eine Betreuung dann hier sie sich einbringt. Weil das Modell, das jetzt viele sich noch leisten können, 1:1, das wissen wir alle, das werden wir wahrscheinlich nicht bezahlen können, nicht mehr erleben. Aber meine Frage ist, schauen wir uns halt noch ein bisschen was anderes an oder geht es nur um diese technische Sache von Smart Home?
Also im Moment schauen wir ja schon was anderes an oder haben zumindest andere Fragestellungen. Jetzt würde ich gerne das Mikrofon mal in diese Ecke, damit die nicht zu kurz kommt, auch noch geben mit zwei Wortmeldungen. Und dann, denke ich, können wir hier vorne nochmal, Frau Heideck-Schmidt hat sich noch gemeldet, nochmal eine Antwort versuchen.
Mein Name ist Brettl und ich bin von der Ausbildung her Vermessungstechniker und habe diesen Beruf aber nur so kurz ausgeübt infolge eines Burnout-Syndroms, was ich schon mit 52 bis 53 Jahren gekriegt habe, dass meine Pension, eine sogenannte Berufsunfähigkeitspension, sicher nicht ausreichen wird, den technologischen Fortschritt, der vom Herrn Eckmeier beschrieben worden ist, mitzumachen. Meine Frau ist eine Sozialarbeiterin gewesen, und hat also für eine Regelpension, allerdings einer Vertragsbediensteten erforderlichen Beitragsmonate gehabt und kriegt brutto um 100 Euro mehr als ich. Zusammen haben wir brutto ungefähr 2.300 Euro und netto knapp 2.000 Euro. Wenn wir unsere 90 Quadratmeter Eigentumswohnung modernisieren würden im Sinne der Sicherheit fürs Alter, müssen wir sicher da einiges hineinstecken. Unter anderem darf immer zum Beispiel als allererstes Herd mit Induktionsplatten wünschen, die nur so weit das draufstehende Geschirr erwärmen, dass die darin befindliche Milch oder was immer da gewärmt wird, nicht übergeht. Aber wenn man das am Elektrohändler sagt, wird man mit großen Augen angeschaut oder ob es solche Möglichkeiten schon gibt, weiß ich nicht. Wenn ja, dann könnten sie sehr teuer sein. Und Fremdhilfe zur Mobilisierung ist auch nicht die billigste. Ich bin von meinen Eltern also in dem Sinn erzogen worden, dass das Beste, was man für die Mobilität im Alter tun kann, die Bewegung ist zu einer Zeit, wo man es noch ausführen kann. Und ich bin zum Beispiel erst mit 54 Jahren am Großglockner Gipfel gewesen, obwohl ich viele benachbarte Gipfel dieses höchsten Berges von Österreich schon viel früher erschienen habe. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mit knapp 70 den Gipfel noch einmal erreichen würde. Aber nicht im selben Tempo, wie da viele Junge hinaufsteigen. Und das habe ich bei einer Wanderung vor 3 Wochen zu spüren bekommen, nicht im Glocknergebiet, sondern im Warschineckgebiet. Da habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, was ich bisher geglaubt habe. Ich wäre schon von jedem Punkt, wo ich aufsteige, auch wieder runtergekommen. Das hätte beinahe mit einem Absturz geendet.
Das ist Gott sei Dank vermieden worden. Hinter Ihnen ist der Herr Ziegler noch mit einer Wortmeldung. Einmal dahinter noch. Darf ich die Reihenfolge einhalten, bitte? Und dann machen wir noch eine Antwortrunde.
Ja, ich möchte an das anknüpfen, was von den Vorrednerinnen schon gesagt wurde, nämlich diesen Aspekt der sozialen Dimension und vielleicht noch einen anderen Aspekt dazu ergänzen. Wir sprechen im beruflichen Leben von dieser ständigen Anforderung des lebenslangen Lernens oder so. Da gibt es das alles. Im Hinblick auf das Alter und auf diese Phase des Alters gibt es dieses Lernen anscheinend nicht mehr oder wird nicht darüber nachgedacht. Und das finde ich schade. Und einer der wichtigsten Punkte, die mir dabei ganz zentral sind, wurde auch ein bisschen schon angesprochen, ist, dieser Trend, den der Herr Lehner genannt hat, dass wir älter werden und gleichzeitig immer mehr alleine leben werden. Das ist ein Trend, den wir, glaube ich, sehr stark selber in der Hand haben. Und das ist ein Aspekt, der einer der wichtigsten ist. Ich glaube, wir müssten einfach lernen, im Alter wieder uns Eigenschaften anzueignen, die wir als Junge ja haben, dass wir uns mit anderen zusammentun, dass wir bestimmte Dinge miteinander tun, uns gegenseitig unterstützen. Das, was der eine nicht kann, kann der andere. Und diese Formen, glaube ich, des Lebens sollten wir entwickeln. Und das ist, glaube ich, wirklich was Neues, auf einer sozialen Seite was Neues, weil es hier wirklich eine Aufgabe mal gäbe, was zu lernen, was nicht unmittelbar für die Funktionsfähigkeit, für den Beruf da ist, sondern für uns selber. Das wäre, glaube ich, ein ganz interessantes Projekt.
Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch eine letzte vor, es geht ja noch weiter, gedulden Sie sich, eine letzte Wortmeldung, bevor vielleicht die Experten dann nochmal etwas sagen. Frau Heideck-Schmidt ist mit dem Projekt Smart Home sehr persönlich auch verbunden und kann vielleicht auch jetzt einen Aspekt als Antwort liefern, den sonst niemand so liefern kann.
Ja, mein Name ist Heiböck Schmidt. Ich bin in der Stadt Linz im Bereich Soziales, Jugend und Familie tätig und bin Projektleiterin für das Projekt Smart Home. Und ich finde das ganz wichtig, was die Frau Eisenriegler gesagt hat, dass es eine Vielfalt an Betreuungsmöglichkeiten geben sollte. Und die Stadt Linz verfolgt das sozialpolitisch natürlich auch sehr stark. Und Smart Home soll kein Ersatz für zwischenmenschliche Beziehungen sein. Also das ist überhaupt nicht unsere Absicht, weil die Technik keine menschliche Betreuung ersetzen kann. Und das ist mir ganz wichtig. Und wir haben auch bei der Besetzung unserer Projektgruppe sehr darauf geachtet, dass Sozialexpertinnen neben den Technikern mitarbeiten. Und ich wehre mich auch ein bisschen gegen das Kategorisieren schon wieder männlich, ist nur Technik. Ich bin auch eine Frau und interessiere mich sehr für Technik in einem bestimmten Rahmen. Und wir haben sehr geachtet im Projekt, alltagstauglich zu schauen, was sind denn wichtige Themen. Also wir haben hier sehr stark mit Senioren und Seniorinnen zusammengearbeitet, von den Pensionistenorganisationen. Also unsere Altersgruppe war Menschen über 60, 60 plus. Und das war uns ein großes Anliegen und hier sind auch Frauen und Männer gekommen und haben unsere Schauwohnung besucht. Und mir ist das ganz wichtig, der Hintergrund aus Sicht der Stadt Linz war, älteren Menschen auch Technik zugänglich zu machen, auf eine Art und Weise, wo Hemmschwellen abgebaut werden sollen. Also wir haben im Projekt sehr stark darauf geachtet, wie ist das Lernsetting, also dass sich keiner gedrängt fühlt, wenn er die Wohnung anschaut, ich muss das jetzt können, sondern dass wirklich jeder probieren kann und in seinem Tempo Dinge probieren und austesten kann. Und hier ist sicher noch sehr viel drinnen an Weiterentwicklung und Technologie. Aber wie gesagt, es gibt ja in Linz eine Vielfalt an Angeboten und die ist sicher noch sehr stark ausbaubar, gerade was so experimentelle Formen angeht. Aber ich sage, die wichtigste Zielsetzung ist in der Stadt Linz, dass ältere Menschen selbstständig und aktiv alt werden sollen. Und dafür gilt es, die dementsprechenden Angebote bereitzustellen. Und wie gesagt, mir haben auch in der Stadt Linz, ich muss sagen, das ist ein einzigartiges Projekt, das Smart Home. Die einzelnen technischen Komponenten gibt es schon. Aber das Einzigartige ist, dass diese in einer Wohnung miteinander kombiniert sind. Und darum bin ich sehr dankbar den Herrn Eckmeier, dass er im Alltag mit dieser Technologie lebt, weil wir dadurch sehr wichtige Rückmeldungen bekommen, wo wir dann wieder sagen, was können wir denn noch weiterentwickeln, wie können wir Smart Home noch mehr ausbauen, dass ältere Menschen im Alltag unterstützt werden. Aber es sollen keineswegs die bestehenden Leistungen oder zwischenmenschliche Beziehungen dadurch verringert werden. Im Gegenteil, also wir wünschen uns, dass ältere Menschen rausgehen. Es gibt auch zum Beispiel eine Zeittauschbörse, wo generationenübergreifend gearbeitet wird. Also das ist uns sehr wichtig im Sozialbereich.
Dankeschön. Jetzt würde ich gerne unsere drei Experten hier vorne fragen, ob Sie zu den Äußerungen aus dem Publikum etwas kommentieren möchten. Und dann gehe ich noch mal gerne in die Runde, weil schon wieder einige Meldungen auch da sind. Herr Lehner?
Ja, gern. Ich bin sehr froh über die vielen Aspekte, die hier gekommen sind zum Thema Alter. Man sieht hier, wie vielfältig das ist. Und man könnte Dutzende Kepler-Salons zu unterschiedlichsten Themen hier machen. Heute ist das Thema, wie weit können neue Technologien hier eine unterstützende Rolle spielen. Worauf diese Technologien, von denen wir jetzt gesprochen haben, zielen, ist nicht eine Optimierung von Ghettos oder Einrichtungen, alten Pflegeheimen. Es geht hier darum, Menschen möglichst lange ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Also genau das Gegenteil. Menschen sollen möglichst lange in Stand gesetzt sein, dort zu leben, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihr Leben geführt haben. Und wenn dazu Technologien eine Hilfe sind, wer sie gerne in Anspruch nimmt, tut nur recht daran. Was Einrichtungen betrifft, jetzt der Altenpflege, auch hier geht ja der Trend dahin, gerade im Land Oberösterreich, weg von den großen Heimen hin zu kleinen, wohnortnahen Einrichtungen. Das ist ganz klare Position auch in der oberösterreichischen Sozialpolitik. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Gender. An den Testpersonen, die diese Wohnung besucht haben, waren Mehrzahl Frauen. Wir haben keinen Unterschied feststellen können in den Ergebnissen, im Interesse, im Umgang oder in der Einschätzung, wie schwierig das ist zwischen Männern und Frauen. Also offenbar ist Interesse und vom Handling her sehen hier Frauen das sehr ähnlich wie Männer. Es war höchstens beobachtbar, wenn Paare kamen, dass dann die Frau gesagt hat, na, da soll sich der Mann hinsetzen, der verdient das auch sein Stimmen.
Eckmann, möchten Sie was kommentieren zu dem, was gesagt worden ist?
An und für sich nicht.
Dann gebe ich Herrn Brandl weiter.
Also ich würde eher auf die Möglichkeit schauen. Meine Vision wäre, jede Wohnung ist betreubares Wohnen. Ich weiß, dass hier bestehende Wohnungen sehr oft ausgenommen werden, aber von der Idee her würde ich Ihnen recht geben, da muss mehr in diese Richtung getan werden. Das ist das eine. Und das zweite, ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass jeder die gesamte Palette dieser Technologien in Anspruch nehmen muss. Es soll einfach die Möglichkeit geben, sich das, was einer braucht, herauszusuchen. Das ist für mich das Entscheidende. Es soll ein Angebot geben und es ist jeder dafür selber verantwortlich, es zu nutzen.
Jetzt kommt wieder das Publikum zu Wort. Einmal bei dir. Da hinten fangen wir an. Und dann kommt
also ich bin ein Senior.
So.
Ich bin ein Senior und möchte den Senior fragen, in der Wohnung, in der er jetzt lebt, wie viele Parteien sind da drinnen? Wie viele Senioren wohnen in diesem Haus, wo Sie jetzt wohnen?
Circa 50.
50? Ja, weil Sie ja gesagt haben, es wird ein Programm gemacht und ich finde das gut. Ich denke nämlich, dass dieses Angebot für die Senioren zu wenig in die Tiefe und in die Breite geht. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und man müsste letzten Endes die Senioren dazu bringen, dass sie das Lebensinteresse wachhalten. Und da muss ein Angebot da sein für die Senioren, das sie benutzen können. Und es ist kein Angebot da, das auf Senioren abgestimmt ist. Und wenn es da ist, dann ist es aber nicht allgemein verfügbar und nicht vorhanden. Zumindest. Und für meinen Bekanntenkreis auch nicht.
Dankeschön. Gehen wir jetzt hier mal nach vorne. Sie hatten sich gemeldet.
Ich bin Renate Püringer, bin Diplom-Krankenschwester und ich möchte für diejenigen, die jetzt schon Slow-Go sind und die befürchten, ein No-Go zu werden, sagen, dieses Wort Ghetto im Zusammenhang mit Altersheimen finde ich absolut nicht angebracht. Ich habe 3,5 Jahre Stationsleitung in einem Seniorenzentrum in Linz gearbeitet und ich würde mich ohne zu zögern jederzeit in die Obhut dieser Pflegepersonen dort geben, weil dort einfach wahnsinnig tolle Arbeit geleistet wird. Das wollte ich mal nur sagen, weil mir das ganz wichtig ist.
ich möchte gerne von Herrn Eckmeier wissen, wie viel er im Monat für die Wohnung zahlt.
Mhm. Wenn der Herr Eckmeier wieder dran ist, wird er das zweifellos beantworten können, wenn er will.
Ja, kein Problem, das erfahren Sie von der Wohnungsgesellschaft. Auf Groschen genau, aber ca. 400 Euro im Monat.
Damit haben Sie bereits eine Antwort.
Es ist gemeinnützig und wird vom Land gefördert.
Es werden heute über so viele Detailaspekte gesprochen, aber was mir wirklich abgeht, ist, dass das große Konzept, nach wie man das Wohnen im Alter organisieren kann, nachdem Sie nur gemeint haben, man macht kleinere Einheiten, das geht aber trotzdem, läuft auf eine Sache hinaus, entweder ins Heim oder ins betreute Wohnen. Das sind die beiden Modelle, die ich hier...
Darf ich Sie unterbrechen? Das stimmt nicht. Betreubares Wohnen. Ganz wichtiger Unterschied.
Entschuldigung, ich da vielleicht gelernt. Ein Modell als Beispiel bringen, das meines Erachtens eines der glücklichsten ist, das ich kenne. Das ist in Zams in Tirol. Die haben dort etwas gebaut, nämlich etwas ganz was Kleines. Ein Haus mit nur 13 Betten. Davon sind 6 Betten für bettlägerige Personen, also echte Pflegefälle, die dauernd betreut werden müssen. Die weiteren Betten sind frei für Krankheitsfälle, die über 2, 3, 4 Wochen Betreuung brauchen. Die kommen dorthin. In diesem kleinen Haus sind 21 Personen Pflegepersonal. Diese 21 Personen haben einen außerordentlich großen Fuhrpark und die erste Arbeit, die sie in der Früh machen, ist, dass sie in die Umlandgemeinden fahren, zu den Häusern, wo die Leute alle in ihren Häusern leben und sie fragen, ob sie was brauchen oder ob sie mitfahren möchten in den Ort hinunter. Diese Pflegeeinrichtung ist in unmittelbarer Nähe errichtet zum Kindergarten, zum Friedhof, zur Kirche. Als Weg, ich bitte mir heute ein, dass das alte Leute brauchen oder gebraucht wird. Natürlich sind die Geschäfte auch in der Nähe. Sie treffen im Heim ihre Alterskollegen, die eben auch tagsüber Zeit haben, aber auch der Kindergarten ist in unmittelbarer Nähe, wo die Kinder auch tagsüber Zeit haben. Und es findet der Austausch über die Generationen hinweg statt. Das ist eine kleine Einheit und das ist nicht teuer, wenn das schon heute so oft angesprochen worden ist. Mir kommt vor, bei uns wird immer das wird alles so aufgeblasen in Materialtechnologien und da braucht man das noch und das braucht man auch noch. Es bedarf meines Erachtens intelligenter Konzepte. Und ich würde mir wünschen, dass man dem...
Wenn das Mikrofon nach vorne wandert, will ich nochmal sagen, ich habe einen Eindruck, dass es ein bisschen durcheinander geht in der Diskussion, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, zwischen der Situation Pflegeheim, also wo jemand aus Gründen des nichtmäßig Selbstversorgenkönnens auf Hilfe angewiesen ist und dem, und dafür steht ja jetzt Herr Eckmeier und auch das, was hier entwickelt worden ist, eben dieses betreubare Wohnen. Also da ist ja noch gar nicht davon die Rede, dass jetzt hier jemand gepflegt werden muss, sondern Herr Eckmeier wohnt selbstständig und braucht gar keine Pflege, Gott sei Dank im Moment. Sondern es ist die Potenzialität, die Möglichkeit, eben dass für die Zukunft vorgesorgt wird durch gewisse Einrichtungen, die hier Sicherheit und so weiter bedeuten. Aber ich glaube, diese Unterscheidung zwischen dem selbstständigen Wohnen und der Betreubarkeit, nicht das Betreutsein, sondern der Betreubarkeit und der Situation dann Pflegeheim und so weiter, den muss man, glaube ich, machen. Das würde man als alter Mensch ja auch wohl sehr unterschiedlich sehen, in welcher Situation man sich befindet. Aber jetzt erstmal Ihre Äußerung.
Ja, ich würde gerne drei Sachen kurz. Das eine Mal Männer am Podium. Würde ich gerne noch mal so ein bisschen auch die Frauen hier unterstützen. Ich habe 9 Jahre Politik in Berlin gemacht und wir kamen dann plötzlich drauf, dass im Bauen zum Beispiel viel aus Männersicht gebaut wird und die Frauenaspekte vernachlässigt wurden und dann in dem Moment Frauen- und Stadtplanung eingeführt wurde, ein Ausschuss, der dann mitberatende Funktionen hatte für Bauprojekte in Berlin-Charlottenburg, Gott sei Dank. Das ist so ein Aspekt, könnte man vielleicht auch mal anregen, dass einfach Frauen auch in so Ausschüssen sind für Wohnungen, Seniorenwohnungen oder Seniorenwohnen. Dann würde mich interessieren, in welchem Haus Sie wohnen. Ist das ein reines Seniorenhaus oder ist das ein Haus mit normalem Umfeld? Das ist eine. Das ist das Zweite.
Haus mit normalem Umfeld, okay. Errichtet von der GWG, also eine gemeinnützige Wohnungsgesellschaft. Mhm.
Gut, danke. Und dann kommt ein Aspekt, der mir jetzt gerade eingefallen ist, als der eine Herr geredet hat. Ich habe in Berlin gewohnt, bin also jetzt schon über 11 Jahre hier. Und bei uns ist es gewesen, da war ich damals 20, lebten Menschen, die schon 30, 40 Jahre in dem Haus gelebt haben. Es kam Junge dazu, plötzlich haben wir Weihnachten angestoßen mit einem Sekt, haben uns zugeprostet, dann sagen die, naja, wir müssen noch zu so und so gehen. Und plötzlich ist aus einem Haus mit 34 Wohneinheiten eine Wohngemeinschaft geworden. Das heißt, wir haben uns um die Alleinstehenden plötzlich gekümmert. Also wir sind nicht mehr fremd aneinander vorbei, sondern haben einfach mal geklingelt und gesagt, du, wir gehen einkaufen, sollen wir dir was mitbringen? Oder wir haben mal, also ich habe keine Kinder, aber bei uns im Haus waren Kinder, haben wir die Kinder dort gelassen. Also nicht, um die abzugeben, sondern einfach, sie hatte eine Aufgabe. Eine Frau, die war ganz alleinstehend, ja, und plötzlich wurde sie wieder benötigt, ja, oder ich hatte einen Hund, dann habe ich öfter geklingelt, sage ich, du, ich gehe jetzt mit dem Hund, hast du Lust, mit spazieren zu kommen? Und das ist für mich genau das, denke ich mir, was geschaffen werden muss, das Alt und Jung zusammenleben. Wir haben Hausfeste gemeinsam dann plötzlich gefeiert, wir haben Wanderungen gemacht, wir haben Weihnachten miteinander verlebt, also wirklich das, und es entwickelte sich. Und ich war jetzt im Mai in Berlin kurz, ja, und ich kann in meinem alten Wohnhaus noch schlafen, muss ich sagen, und einige kamen auf mich zu, die jetzt, sag ich mal, 70 oder 80 sind und sagen, ja, wir vermissen Sie so sehr, weil Sie haben das Haus also hochgehalten und die Gemeinschaften. Da sage ich mir, ja, ich weiß nicht, wir alle im Grunde, und das ist es, einfach mal nebenan klingeln und zu sagen, du, wie geht's dir heute? Ich habe dich jetzt einen Tag nicht oder 2 Tage nicht gesehen oder nichts gehört. Ich finde, da fängt es an, und dann braucht man auch keine Klingelknöpfe oder Sonstiges, also was jetzt, sage ich mal, über Telekommunikation läuft, sondern wirklich die, dieses Gegenüber einfach. Das ist es.
Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht das Mikrofon an die Dame.
Also ich merke in unserer Runde, wir kommen aus einer Generation, wo das Sozialgefüge noch sehr traditionell war. Vater, Mutter, Kind, Großmutter und so weiter. Es ist klar, da tun wir uns schwer, wenn ich aber den Titel anschaue, Morgenleben, und ich an die alten Leute von morgen denke, kommen sie alle aus einem ganz anderen sozialen Gefüge. So viele Patchwork-Familien, so viel wird hin und her geschoben, Menschen, Kinder. Ich glaube, das ist ein Thema, die wir jetzt, wie wir da sitzen, natürlich ein bisschen schwer tun mit der Technik und mit diesem neuen sozialen Gefüge. Ich glaube, das lässt sich nicht lösen, es kann nur jeder einzeln lösen, inwieweit er bereit ist, jung zu bleiben. Und deswegen möchte ich den Herrn Eckmeier fragen, wie schaffen Sie es, so frisch zu bleiben? Tun Sie Puzzles oder haben Sie ein Avatar im Internet oder spielen Sie SimCity?
Diese Frage kann ich Ihnen leicht beantworten.
Was machen Sie?
Ich habe in meinem Leben keine einzige Zigarette geraucht. Ich habe keinen Alkohol getrunken.
Welches Laster haben Sie?
Ich mache täglich das Programm, täglich 10. Das betrifft einmal täglich 30 Minuten zu Fuß gehen, 2 Liter Wasser im Tag trinken, 3-mal täglich gesunde Mahlzeiten zu mir nehmen, 4-mal pro Tag bewusst kleine Pausen einlegen und sich selbst finden. Wer sich stresst, hat weniger vom Leben. 5-mal jeden Tag ganz bewusst strecken und dehnen. 6 Stunden pro Nacht schlafen, 7 Tage in der Woche Obst und Gemüse essen, Achtung vor Nikotin, vor diesen acht, Nikotin, Alkohol, Koffein, Fett, Kohlenhydrate, Trägheit, Stress und Drogen. 9-mal bewusst tief einatmen, das Ziel sind 6, selbst und den eigenen Körper zu spüren. 10-mal täglich lächeln, denn Lächeln ist die Seele und ebenso gut für den Körper. Was angelacht wird, kriegt auch Lachen zurück. Und dass ich keine Zeit für Langeweile habe, weil der Tag ist mir immer zu kurz. Und dass Sie wissen, nach meiner Rechnung bin ich vor 2 Jahren 116 Jahre alt gewesen. da gibt es eine Vorbild nach Konfuzius, nicht? Weil ich stehe alle Tage vor 5:30 auf und gehe nie vor 12 ins Bett. Und so erhält man sich jung.
Also das ist sehr eindrucksvoll gewesen. Jetzt ist hier noch, wir machen eine letzte Runde von Äußerungen, von Meldungen, dann kommt das Podium nochmal, wenn es will, und obwohl es männlich ist, zu Wort. Und dann können Sie gerne noch ein bisschen bleiben.
Herr Eckmeier, ich möchte an Ihnen die Frage stellen, Sie leben so gesund, Sie leben so, ja, finde ich fast vorbildhaft. Gibt es auch Sünden in Ihrem Leben, weil sonst gibt es ja keine Sünden.
Auch diese Frage muss Herr Eckmeier nicht beantworten, aber er kann sie beantworten.
Es gibt keinen sündenfreien Mann.
Also ich erinnere mich da aus der Ministrantenzeit an eine alte Faustregel des Pfarrers, der hat gesagt, die schlimmsten Sünden sind die Unterlassungssünden.
Was ich noch sagen wollte, das ist das, es ist ganz am Anfang angeklungen, dass 2030 jeder Dritte ein älterer Mensch ist, über 60. Dem muss ich sehr widersprechen. Es gibt Studien, die, das ist ja eine lineare Wahrscheinlichkeitsrechnung bis 2030, während wenn Studien jetzt schon sagen, dass die Jugend sehr ungesund lebt und wahrscheinlich nicht mehr ganz unser Alter erreichen wird, könnte das wieder ganz anders ausgehen. Also das mit jedem Dritten ist vielleicht, ja, lassen wir vielleicht dahingestellt. Aber was mir abgegangen ist, aber aus dem Publikum ersichtlich war, ist mir eigentlich der Sinn im Leben noch im Alter auch zu finden durch irgendeine Aktivität oder durch irgendetwas. Was machen Sie, Herr Eckmeier? Könnten Sie sich vorstellen, irgendetwas zu tun, das noch einen Sinn macht? Wir werden ja alle abgestellt, ob 60 oder 55 ins arbeitslose Leben. Gibt es noch etwas, das Sie machen möchten und gerne machen, was Sinn macht in Ihrem Leben?
Meine Haupttätigkeit ist, Leute, die in Not sind, zu helfen. Meine Tätigkeit ist Konsultantentätigkeit und da kriege ich keinen Schilling bezahlt. Und aber wenn wer zu mir um Rat kommt, dann kriegt er von mir. Ja, immer kostenlos.
Ja, und das ist das, was mir eigentlich ein bisschen abgegangen ist. Aber dieses im Alter noch Sinn finden, etwas. Ich lebe ja länger, wenn ich weiß, warum ich lebe.
Warum?
Eine Aufgabe zu haben. Ja, danke. Wer war das?
Das Leben ist schön. Ich erwarte für morgen schon wieder einen angenehmen, einen schönen Tag. Und so geht es weiter.
Was verstehen Sie unter angenehmen Tag?
Bevor es zum Dialog wird, Sie können Herrn Eckmeier direkt an der Bar noch drauf befragen. Ich habe noch zwei Wortmeldungen, dann bitte ich Sie zu verstehen, dass wir das Prinzip 90 Minuten wird abgepfiffen einhalten. Da hinten war eine Äußerung. Doch, wir können es ja da was. Eine Äußerung war von...
Ich möchte mich nur an die Vorrednerin anschließen und sagen, wie es der Herr Lehner schon gesagt hat, also die Menschen werden älter, gesünder, fitter und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine Menge Potenzial, die unter uns Alten vorhanden ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Fachhochschule zum Beispiel ein Projekt startet, in dem sie Netzwerke für alte Menschen untersucht, installiert, wo einer dem anderen helfen kann, wo jeder seine Fähigkeiten oder der eine oder andere einbringen kann. Ich glaube, dass bei uns Alten auch ein Umdenken erfolgen sollte, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass uns die Technik hilft und so weiter, sondern dass wir bereit sind, für unsere Nächsten auch etwas zu tun und dann auch von dem anderen für uns etwas erwarten können.
Das war jetzt ein super Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass es so lebendig war. Ich habe auch daraus gelernt, wir müssen unbedingt im 4. Quartal Kepler-Salon nochmal eine Veranstaltung machen, die dieses Thema wieder aufgreift. Vielen Dank und vor allem an Sie.